Und das, lieber Vater, ist die rote Linie durch das Alte Testament hindurch, dass du Menschen aus Glauben leben lassen möchtest, aus Vertrauen auf dich leben lassen möchtest. Dass unsere Gerechtigkeit nicht darin besteht, in dem, was wir getan hätten, was wir hingekriegt hätten, was wir wären vor dir, sondern darin, dass wir aus Glauben leben. So wie der es uns vorgemacht hat, der Vater des Glaubens, Abraham. Darin bestand seine Gerechtigkeit. Danke, dass wir es immer wieder neu entdecken, im Alten und im Neuen Bund. Und wir wollen gern solche sein, die aus Glauben leben. Aus purem Vertrauen auf dich und das, was du getan hast. Als du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hast in diese Welt, damit wir leben sollen. Und jetzt bitten wir dich, dass du auch an diesem Abend uns das wieder neu verstehen lernst. Gerade auf der Folie des Alten Testamentes, gerade auch aus dem Buch des Propheten Habakuk. Wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Segne du auch unseren Bruder, der uns hier dein Wort erklärt und auslegt. Danke, dass wir wissen, dass du ihn deinem Geist leitest und lenkst. Amen.
Liebe Geschwister und Freunde, ich freue mich immer zweimal, wenn ich hier zu einer prophetischen Woche komme. Erstens über die vielen bekannten Gesichter, die ich wiedersehen darf. Und ihrer sind eine Menge. Zweitens aber auch um neue Gesichter. Auch über die freue ich mich sehr. Denn wenn wir nur mit bekannten Gesichtern uns beschäftigen würden, dann würden das von Jahr zu Jahr weniger. Es geht in dieser PW-prophetischen Woche um die 12 sogenannten kleinen Propheten. Habakuk. Ja, den muss man erst mal finden, nicht wahr? Also da muss ich auch dann anfangen zu repetieren. Wie geht das nochmal? Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Eine gute Übung, auch für älter werdende Leute, für das Gehirn, dass sie länger frisch bleiben. Also Habakuk. Es ist klar, dass ich in einer knappen Stunde nicht jeden Vers auslegen kann, sondern ich möchte auf gewisse Schwerpunkte hinweisen und versuchen zu sagen, zu zeigen, um was es da eigentlich geht in diesen Kapiteln. Ob Sie sie schon mal aufmerksam gelesen haben, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann dieser Abend ein Anstoß dazu sein. Habakuk, was bedeutet überhaupt der Name? Er heißt so viel wie Umarmung oder Umarmer. Luther sagt Herzer. Wir können auch sagen, ich klammere mich an. Ich klammere mich an. Er klammert sich an den Herrn, Jahwe, Jehova. Dieser Name ist ja der alttestamentliche Gottesname. Zu Deutsch der ewig Seiende, der da einfach da ist, immer und überall da ist. Ich bin da. Ich bin der Ich Bin. Das hat etwas zu tun mit der Gottesoffenbarung an Mose am brennenden Dornbusch, 2. Mose 3. Er klammert sich an Jahwe, Jehova, J-H-W-H, die Konsonanten sind das Entscheidende. Er klammert sich an diesen ewigen Gott. Und das kann man wirklich buchstäblich, fast mathematisch nachprüfen, wie er sich in immer mehr an ihn klammert. Denn im ersten Kapitel kommt der Name Jahwe dreimal vor. 2, 12, 12. Im zweiten Kapitel kommt er viermal vor, 2, 13, 14, 16. Und im fünften Kapitel kommt er fünfmal vor, 2, 2, 8, 18, 19. Die Häufigkeit zeigt eine steigende Tendenz. Ich klammere mich an, und zwar je länger, je mehr, klammere ich mich an dich, o Herr. Und da habe ich mir noch eine kleine Beobachtung notiert, die kann uns erfreuen und die kann uns auch ein wirkliches Vorbild sein. Wenn Sie mal den zweiten Vers von vorne, bei diesem Propheten Habakuk mit dem zweiten Vers von hinten vergleichen, dann stellen wir etwas sehr Feines fest. In dem zweiten Vers von vorne: Du rettest nicht, du hilfst nicht. Das ist ein Klagelied. Wie lange, Yahweh, klage ich und du hörst nicht, schreie zu dir über Frevel und du hilfst nicht, du rettest nicht. So tönt es am Anfang dieses Propheten: Du hilfst nicht, du rettest nicht. Haben wir auch schon Klagelieder gesungen? Haben wir auch schon gesagt: Ach Herr, ich habe so oft gebetet, du hilfst nicht, ich weiß nicht warum. Wenn wir damit aber nun vergleichen den zweiten Vers von hinten: Aber ich frohlocke in Yahweh, ich jubele über den Gott meines Heils. Wunderbar, ist das nicht ein Fortschritt? Herr, ich klage, du hörst nicht, du hilfst nicht, du rettest nicht. Ach Herr, wie lange soll das noch gehen? Warum? Wie lange? Und im zweiten Vers von hinten: Aber ich frohlocke in Yahweh, ich jubele über den Gott meines Heils. Das ist ein Fortschritt. Den wünsche ich uns auch, die wir ganz gewiss auch gelegentlich durch Tiefen gehen, durch Verzagtheiten gehen. Wer kennt solche Situationen nicht, dass wir da wieder rauskommen und dass wir sagen können: Ich frohlocke in Yahweh, ich jubele über den Gott meines Heils. Yahweh, ist der Habakuk denn dazu gekommen? Ich würde sagen, der hat eine prophetische Woche auf der Langensteinbacher Höhe besucht. Denn er sagt ja im letzten Vers, Kapitel 3, Vers 19: Yahweh, der Herr, ist meine Stärke. Er hat meine Füße denen der Hindinnen gleich gemacht und mich auf Höhen treten lassen. Anders übersetzt: den Hirschen gleich macht er meine Füße. Über Höhen lässt er mich einherschreiten. Ja, dazu sind wir ja auch bei einer prophetischen Woche, dass wir vielleicht mal rauskommen aus unserem Selbstmitleid, dass wir aus unserem engen Alltagshorizont herauskommen, dass wir auf Höhen kommen geistlicherweise, dass wir einen weiten Blick gewinnen. Das ist wunderbar und ich denke auch seelsorgerlich von Bedeutung, dass man von sich selber ein Stück weit loskommt, dass man einen Blick gewinnt: Ach, so weit ist deine Rettermacht, so groß ist dein Heil, so vielfältig in die Äonen hinein. Lassen wir uns mitnehmen auf die Höhen. Auch am Anfang des zweiten Kapitels werden wir das sehen, dass der Habakuk es liebt, auf einen herausragenden hohen Punkt zu treten. Geistlicherweise prophetische Woche Langensteinbacher Höhe. Also wir treten auf Höhen. Natürlich nicht nur bei den PWs, sondern auch immer, wenn wir mit dem Wort, vor allem auch dem prophetischen Wort, uns beschäftigen und es nicht nur beziehen auf ich, meiner, mir, mich. Es ist sehr wichtig, dass wir auch bei der Beschäftigung mit der Bibel über das ich, meiner, mir, mich hinauskommen. Das dürfen wir auch auf mich beziehen, das ist sogar unverzichtbar. Aber bitte dabei nicht stehen bleiben. Weiter Blick. So, jetzt Habakuk, zurück zum Anfang. Der Text sagt nichts Näheres aus über Person und Zeit. Wir sind auf Vermutungen angewiesen. Wir sind auf Vermutungen angewiesen. Und dieser Habakuk, das habe ich mir auch irgendwo notiert, wo er, wann er lebte. Ja. Der lebte wohl so um 780 herum vor Christus, trat er auf. Nun möchte ich einmal einen Überblick geben über den Inhalt der drei Kapitel, um was es in den Kapiteln überblickmäßig geht, bevor wir dann einzelne Verse in Betracht ziehen aus Kapitel 1 und 2 und 3, wobei ich mich vor allem an den Anfang der jeweiligen Kapitel halte. Was ist der Sinn von Kapitel 1? Der Prophet singt ein Klagelied, der Prophet leidet unter der Unvereinbarkeit des Schweigens Gottes. Der Herr schweigt angesichts furchtbaren Frevels. Die Unvereinbarkeit dieses Schweigens mit dem, was er schon immer seinem Volke war. Wie lange? Warum? Dennoch klammert er sich gerade jetzt an seinen Gott und kommt zu dem Glaubensschluss, Jahwe, Jehova, der Herr, lässt uns nicht sterben und verderben. Kommen werden die Babylonier als Gericht und Zuchtrute, aber weil sie ihre Kraft zu ihrem Gott machen, werden sie selber reif zum Gericht. Kapitel 2. Überblickmäßig. Der Herr antwortet, Israels volle Erlösung kommt erst am Ende. Es gilt auszuharren. Es gilt zu leben aus Glauben, Treue, Vertrauen. Es gibt Verzugszeiten allerdings. Es kommt nicht alles so schnell in der Erfüllung der Weissagung, wie wir es uns wünschen, wie Habakuk, wie Israel, Juda damals es sich wünschte. Aber kommen wird das Kommende und es wird nicht verziehen. Kapitel 3. Ein herrliches Gebet, das zum Ende hin strebt und es mit der Endzeit zu tun hat. Dann folgt eine herrliche Theophanie, das Kommen des Herrn zum Gericht und zum Heil. So, mein Vater hatte einen großen Bücherschrank, aber als er 1948 starb und ich kam aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück, da wurde mir gesagt, da auf dem Bauernhof der Verwandten, da kannst du oben unterm Dach die Bücher deines Vaters finden. Die waren da aufgeschichtet zu einem riesigen Berg. Aber was sollte ich als junger Mann, der ja keine eigene Wohnung hatte, Untermieter in Karlsruhe, Buchhändlerlehrling, heute Abend spricht ein Buchhändlerlehrling zu Ihnen, aber der sich viel mit dem Wort beschäftigt hat und auch Schriftleiter geworden ist und auch eine Übersetzung gemacht hat, weil ich ja schon beim Amerikaner in Gefangenschaft das erste Griechisch lernte. Also, damals wurde mir dann gesagt, du kannst dir da oben unterm Dach auf dem Bauernhof, da liegen die über 100 Bücher deines Vaters, wenn du was brauchen kannst. Ich konnte natürlich nicht viele brauchen, 5 oder 6 mitgenommen, Untermieter. Und da war auch dabei eine Übersetzung von Habakuk und ein Kommentar über kleine Propheten. Wieso ich das damals gerade mitgenommen habe, weiß ich heute nicht. So ein sogenannter Zufall von einem Novak. Übersetzer und Kommentator W. Novak, ich kenne den Herrn nicht näher, Straßburg 1903 war dieses Buch erschienen. Der war allerdings ein sehr eleganter und guter Übersetzer. Und ich habe mir dann eine Übersetzung angefertigt von Habakuk, teils zurückgehend auf diese Novak, teils zurückgehend auf die Elberfelder Bibel. Danach lese ich vor Habakuk 1, 1 bis 4. Die Weissagung, die der Prophet Habakuk schaute, wie lange, Jahweh, klage ich und du hörst nicht, schreie zu dir über Frevel und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Nichtiges und Mühsal schauen? Erblickst Gewalt und Frevel, die ich erdulde, und es entsteht Streit und Hader? Darum wird die Wahrheit verletzt oder kraftlos, und das Recht kommt nimmer ans Licht, denn der Frevler vernichtet den Gerechten oder umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verkehrt zum Vorschein. Er klagt über Frevel. Was ist das für ein Frevel? Gute und seriöse Kommentatoren, alte Kommentatoren aus dem vorvorletzten Jahrhundert, wie zum Beispiel Keil und Delitzsch, waren übereinstimmend der Meinung, es geht bei dem, was er hier sagt in Vers 1 bis 4 über diesen Frevel und Gewalt und Mühsal, da geht es um innerjüdischen Frevel, noch nicht um eine ausländische Macht, innerjüdischer Frevel, noch nicht um eine ausländische Macht. Und nun klammert er sich an den Herrn in dieser seiner Not. Habakuk muss also bereits vor dem frommen Josia, 639 bis 609 vor der Zeit Manasses, als Zeitgenosse Nahums etwa aufgetreten sein. Und angesichts dieses Frevels klammert er sich an Jahweh und die Frage bewegt sein Herz, Herr, wie geht's weiter? Da bekommt er eine erstaunliche Antwort. Wart nur ab, Habakuk, das wird noch schlimmer. Wart nur, das wird noch schlimmer. Was? Und da schaut er nun vor sich im Geiste ein grimmiges, ungestümes Volk. Das kommt über Israel. Vers 5. Seht ihr Ruchlosen und blickt hin, starrt und staunt, denn er wirkt ein Werk in euren Tagen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer aufstehen. Das ist ja immer wieder typisch und beachtenswert im Alten Testament, dass bei all den Nöten, Schwierigkeiten, sei es im Einzelleben bei Hiob, sei es im völkischen Leben bei Israel, Gott sagt, ich bringe das über euch, ich bin da der Letztverantwortliche, ich, erstaunlich. Ich lasse die Chaldäer aufstehen, erstaunlich, aber auch wieder tröstlich. Wenn er es ist, dann hat er auch alles in der Hand, dann setzt er dem Feinde auch Grenzen. Ich lasse die Chaldäer aufstehen, das grimmige und ungestüme Volk, das die Erde nach ihrer Breite durchzieht, um Wohnungen, die ihm nicht gehören, in Besitz zu nehmen. Schrecklich und furchtbar ist es. Von ihm geht sein Recht und seine Hoheit aus, und schneller als Parder sind seine Rosse und leichtfüßiger als Wölfe der Nacht seine Reiter, und seine Reiter kommen von Ferne, und so weiter. Das ist also diese ausländische Macht. Die Antwort auf die Frage, die ihn innerlich bewegt, Herr, wie geht's weiter? Ich sehe Frevel um mich, innerjüdischer Frevel. Wart nur, das wird noch schlimmer, es kommt eine ausländische Macht. Da würde man ja nun meinen, wenn es einem schon schlecht geht und es wird ihm gesagt, wart nur, das wird noch schlimmer. Stellen Sie sich vor, das sagt Ihnen ein Arzt, wenn Sie Schmerzen haben, warten Sie nur, das wird noch schlimmer, na, so direkt wird das vielleicht nicht aussprechen wollen. Oder ich denke an 1943, die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg. In all diesen Jahren, 42, 43, 44, 45, Köln, Wuppertal, Barmen, Hamburg, Dresden zuletzt. Und wenn damals 1943 am Anfang jemand fragte, wie geht es nun weiter, das wird noch schlimmer, keine Sorge. Also das klingt ja beinahe zynisch und man meint, ein Mensch, dem so etwas gesagt wird, der wird nun zerbrechen. Das hält doch keiner aus. Du bist in Not und das einzige Trostwort in Anführungszeichen lautet, wart nur, das wird noch schlimmer. Aber das Wunderbare und was mich in Kapitel 1 am meisten beeindruckt hat, ist nun dieser Vers 12. Ein solcher Mensch, der um sich herum Not und Frevel sieht, und dem außerdem gesagt wird, wart nur, in Zukunft, da kommt noch ganz was anderes, eine ausländische Macht. Ein solcher Mensch, der ist eben nicht am Boden zerstört und vollkommen fertig, also, oh Gott, jetzt bin ich vollkommen ratlos, sondern, was sagt er im Glauben, 1 Vers 12? Bist du nicht von Ewigkeit her, von der Urzeit her, Jahwe, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben? Jahwe, zum Gericht hast du ihn gesetzt und zum Züchtiger mein Fels ihn bestimmt. Mein Fels. Er klammert sich wirklich an den Herrn und sein Glaube darf über die Not hinwegblicken. Ich verlasse mich auf dich. Dieser herrliche Vers enthält 5 Gottesnamen, wenn wir das betonte hebräische Du, Ata, mitzählen. Du, Ata. Das kommt ja auch vor im 22. Psalm, wo sich der Sohn, der Gekreuzigte, an seinen Vater klammert. Du, aber du, aber du. Und dann Yahweh, der ewig Seiende. Mir ist aufgefallen, dass es nirgendwo heißt, mein Yahweh, mein lieber Yahweh. Wenn Sie das mal finden, können Sie mir es gelegentlich sagen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Yahweh ist der Unverfügbare, der ewig Seiende. Mein König, mein Herr, mein Gott, mein Vater, jawohl, alles richtig. Mein Yahweh habe ich noch nicht gefunden, mein Adonai, ja, in dem Sinne mein Herr, aber mein Yahweh, unwandelbar, nicht verfügbar, keiner kann über ihn verfügen, er aber verfügt über alles. Du, Yahweh, mein Gott, der Starke, der Mächtige, der vorne ist, der einem Ziel zu strebende Gott, El Elohim, mein Heiliger, mein Fels, unverrückbar von der Brandung nicht zu beeinflussen. Wir werden nicht sterben, Yahweh, zum Gericht hast du ihn zwar gesetzt zur Züchtigung, aber wir werden als Volk nicht umkommen. Denn Israel trägt ja von jeher von den Zeiten des Mose an das Signum an sich, der Dornbusch, der im Feuer brennt, aber nicht verbrennt, von 2. Mose 3 an. Und das gilt bis auf den heutigen Tag für Israel, für Jerusalem. Die Bestätigung haben wir spätestens bei Paulus in Römer 11. Bist du nicht von Ewigkeit her, Jahwe, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Niemals ist alles aus, dafür garantiert nicht unsere Frömmigkeit, sondern er. So klammert er sich wirklich im Glauben. Aber jetzt wollen wir mal einen Schritt weiter gehen, ins zweite Kapitel gehen und uns da den Anfang anschauen. Von Kapitel 2 will ich wieder den Anfang lesen. Und auch daraus kann man viel lernen. Verse 1 bis 4. Auf meine Wacht will ich treten und auf die Warte mich stellen und ausschauen, um zu sehen, was er mir sagen und was er mir antworten wird auf meine Vorhaltung. Und Jahwe antwortete mir und sprach, schreibe die Weissagung auf und zeichne sie auf Tafeln auf, damit man sie geläufig lesen kann. Denn erst für die Zukunft gilt die Weissagung, aber sie sprost, keucht, strebt dem Ende zu und täuscht nicht. Wenn sie verzieht, so harre auf sie, oder wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn sicherlich kommt sie, die Erfüllung der Weissagung. Zögert nicht, siehe der Frevler, nicht ist gerade seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das sind die ersten Verse von Kapitel 2, und da sehen wir, wie er wieder eine prophetische Woche der Langensteinbacher Höhe besucht. Das heißt, er tritt auf eine Wacht, er will beobachten, auch die Zeitumstände von der Warte des prophetischen Wortes auch aus beobachten. Ich stelle mich auf die Warte, einen weiten Ausblick, weit herum Ausschau halten. Und dann fällt uns auf, dass dieser Habakuk Gott nicht nur Fragen stellt und Klagelieder singt, er wartet auf Antwort. Und da ergibt sich die Frage für uns, machen wir das eigentlich auch in unserem Gebetsleben? Wir haben sicher viele Bitten an unseren Gott. Wir haben viele Bitten, Herr, hilf mir hier, Herr, hilf mir da. Aber jemand hat einmal gesagt, wir gehen auf die Knie und flehen und beten, dann stehen wir auf und denken, so, wie kann ich das Ding jetzt drehen? Was kann ich jetzt machen? Wie mache ich das? Wie packe ich das jetzt an? Statt dass wir wirklich damit rechnen, dass der, zu dem wir gebetet haben, es gehört hat und irgendwie auch reagiert und antwortet. Nicht durch innere Stimmen oder Visionen. Wie kann Gott antworten? Nun, er kann uns innerlich etwas zeigen. Er kann uns auch eine Zurechtweisung geben, er kann uns ein Bibelwort aufleuchten lassen, er kann eine bestimmte Führung einleiten oder er kann durch einen Bruder, eine Schwester, einen vertrauenswürdigen Menschen uns einen Hinweis geben oder wir fragen einen vertrauenswürdigen Bruder oder Schwester, sag mal, was meinst du dazu? Dieser Habakuk, der hat gebetet, der hat ein Klagelied gesungen und nun wartet er, Herr, nun bist du dran. Und der Herr antwortet auch, er gibt ihm Antwort, 2 Vers 1, 2 Vers 2. Und die Antwort ist, er soll das aufschreiben. Also ein Hinweis darauf, dass die Erlösung Israels aus all seinen Nöten nicht sofort kommt. Das sollst du mal niederschreiben für kommende Generationen. Erst für die Zukunft gilt die Weissagung. Die Weissagung sprost oder keucht oder strebt, kann man übersetzen, dem Ende zu und täuscht nicht, wenn sie verzieht, so harre. Ja, hätten wir es nicht alle gerne, dass der Herr es manchmal nach unserer Meinung schneller macht, die Auferstehung der Toten in Christo zuerst, die Verwandlung der Lebenden, die Entrückung der Gemeinde, die Machtübernahme Jesu Christi zur Zeit der 7. Posaune, das Kommen seines herrlichen Königreiches auf Erden, dass endlich mal die Schlagzeilen der Zeitungen anders lauten. Ach Herr, komme bald, Herr, warum nicht schon jetzt? Ich warne aber davor, was manche Geschwister auch schon gemacht haben, die ich kennengelernt habe, dass sie meinten, es kann doch nicht sein, zu meinen Lebzeiten muss doch der Herr kommen, wo ich so fleißig darum bete. Also einerseits wachsam sein, Auch der Älteste unter uns kann es erleben, ich weiß im Moment nicht, wer es ist, der Älteste unter uns kann es erleben, dass der Herr kommt und er nicht sterben muss, sondern überkleidet wird, wie Paulus sagt. Aber keiner von uns hat Garantie, zu meinen Lebzeiten unbedingt fertig, Punkt. Das müssen wir schon dem Herrn überlassen und wollen im Glauben harren, im Glauben warten. Wenn es sich verzögert, so warte darauf. Blumhardt der Ältere hat gedichtet, ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch, so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten, ja, Jesus siegt. Und bei diesem Vers von Blumhardt gefällt mir so besonders, nicht nur, wie er dieses Warten und Harren ausdrückt, das Erlösungsjahr, es zögert immer noch, sondern dass er nicht schreibt, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, diese große Schar, so wird doch der Herr uns letztendlich zu sich holen in seine Herrlichkeit. Nein, er bleibt nicht stehen bei uns, ich, meiner, mir, mich, wir, sondern so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Da sind wir ja wieder auf diesen Höhen, die der Habakuk erklimmt, da sind wir ja wieder auf der Warte, auf dem weiten Aussichtsplatz. Und nun darf ich dazu sagen, das ist einer jener Verse, gerade 2 Vers 3 und 2 Vers 4 werden im Neuen Testament zitiert, und zwar im Hebräerbrief. Und wenn wir dazu vergleichen, Hebräer 10, 37, da finden wir dieses Wort wieder, allerdings mit einer kleinen, vom Geiste Gottes gewollten Veränderung. Hebräer 10, 37. Dennoch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht verziehen, nicht säumen, nicht zögern. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Wo liegt der Unterschied? Ja, nun, es gibt immer liberale Theologen, die sind dann schnell bei der Hand. Ja, ein Abschreibefehler, also da hat jemand bei der Septuaginta oder wo auch immer nicht richtig aufgepasst und dann heißt es auf einmal der Kommende statt das Kommende. Nein, nein, ich sehe darin einen heilsgeschichtlichen Fortschritt, der typisch ist, typisch für Altes Testament und Neues Testament. Der Heilsfortschritt vom Alten zum Neuen. Dass man eben nicht nur wunderbare Dinge erwartet, sondern eine Person. Freilich ist ja auch schon im Alten Testament von dem König als Person geredet, natürlich. Aber im Neuen Testament geht es noch stärker auf die Person zu. Und wir erwarten nicht zutiefst Sachen und Dinge und Vorgänge, Machtübernahme, Entrückung, alles wunderbar. Wir warten auf eine Person. Der Kommende wird kommen. Also Habakuk, das Kommende. Wenn es noch nicht sofort kommt, dann warte eben. Der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Und dann folgt das Wort, das ja auch im Neuen Testament ein Echo findet. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Die Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses Wort finden wir ja sogar mehrfach im Neuen Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich bin persönlich sehr dankbar dafür. Hast du schon mal dafür gedankt, dass du aus Glauben leben darfst? Glaube ist nicht nur wichtig für den Anfang des Glaubenslebens, dass wir zum Herrn und Heiland kommen, der am Kreuz gestorben ist und die Sünden weggenommen, sodass wir Vergebung finden dürfen, wenn wir es auf richtig meinen, sondern aus Glauben leben wir die ganze Zeit als Gläubiger, als Christ. Das habe ich mir hebräisch und griechisch notiert, so sehr hat mich dieser Satz interessiert. Tzadik beemunato yeye, die Emuna, Glaube, Vertrauen. Und griechisch hotedikaios ekpistios sesetai. Also das hat mich sehr interessiert. Wir finden es im Neuen Testament gleich dreimal zitiert. Römer 1, Vers 17 und Galater 3, Vers 11 und Hebräer 10, Vers 38. Paulus greift daraus zurück, Römer 1, 17, seine Rechtfertigungslehre, der Gerechte wird aus Glauben leben. Galater 3, Vers 11 und Vers 12, lassen Sie mich einmal lesen. Galater 3, Vers 11 Und Vers 12, da sehen Sie, wir sind von Habakuk her, wer hätte das gedacht, da sind wir auf einmal mitten bei Paulus. Galater 3, 11, 12, das aber durch Gesetz, niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Botschaft der Rechtfertigung allein aus Glauben. Der Glaube nimmt die Gnade Gottes. Keine eigene Leistung ist hier gefragt. Das wäre sogar eine Beleidigung. Nichts musst du machen mehr, nichts kannst du machen mehr. Er hat's gemacht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Nur nicht dem etwas hinzufügen wollen. Nachher kannst du gute Werke tun, in reichem Maße, gar nicht genug, so viel wir nur können. Aber nicht um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17. Es gibt auch noch eine andere Lesart. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. So die Septuaginta. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Oder nein, Hebräer 10, 38 steht es so. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wer ist denn der Mein Gerechter? Das ist zunächst mal der Herr Jesus. Er lebte, was er lebte, aus Glauben und hat nie das Vertrauen weggeworfen, auch nicht am Kreuz zu seinem Vater im Himmel. Der Gerechte wird aus Glauben leben, Rechtfertigungslehre, Römer 1, 17. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, Hebräer 10, 38. Und dann ist da wieder so ein komischer Fehler passiert, würden liberale Theologen sagen. Da hat doch die Septuaginta dieses Mu, Mein, nochmal woanders hingeschoben, sodass es nach der Septuaginta dann heißt bei Habakuk, der Gerechte aber wird aus meinem Glauben leben. Das ist kein Fehler, das ist eine wunderbare Aussage. Der Gerechte wird aus meinem Glauben leben. Leben aus dem Glauben Christi heraus. Kann es denn sowas geben, dass der Glaube Jesu Christi in uns hineinkommt? Der Übersetzer Ludwig Albrecht, also es gibt ja nicht nur eine gute Übersetzung von Herrn Schumacher, es gibt schon auch noch andere. So ein Egomane bin ich nicht, dass ich nur meine empfehle. Also Ludwig Albrecht war auch nicht schlecht. Und da finden sich lange Ausführungen über Christi Glauben. Denn diese Genitivformel, der Glaube Christi Jesu, den kann man übersetzen und verstehen als Glaube an Jesus. Den kann man aber auch ganz wörtlich als Genitiv stehen lassen. Der Glaube Christi, Christi Glaube. Und da hat Albrecht zu Römer 3, 22 bis 26 lange Ausführungen gemacht. Ich denke, dieses Albrecht-NT kann man im Brunnenverlag noch bekommen, auch sehr wertvoll. Und Römer 3, 26, statt der des Glaubens an Jesus ist, sagt Albrecht, der Glauben hat wie Jesus. Oder Elberfelder Fußnote, der des Glaubens Jesu ist. Auch bei Philipper 3, 9 hat er dazu einiges angemerkt und bei Epheser 3, Vers 12, das hat er wie folgt übersetzt, in seiner Gemeinschaft, in ihm, haben wir, erfüllt mit seinem Glauben, freudige Zuversicht und können uns dem Vater voll Vertrauen nahen. Fußnote, erst müssen wir an Christus glauben und in seine Gemeinschaft kommen, dann erfüllt uns auch Christi Glaube. Und Galater 2, Vers 20 hat Albrecht übersetzt, nun lebe ich nicht mehr mit meinem eigenen Ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben also, das ich jetzt noch im sterblichen Fleische führe, ist ein Leben in dem Glauben des Sohnes Gottes. Ja, hat er noch angemerkt, ja, das ganze Leben dessen, der in Christus ist, wird je mehr er in Christi Gemeinschaft erstarkt, desto völliger ein Leben in dem Glauben des Sohnes Gottes sein. Wunderbar, wenn Christi Glaube in uns hineinkommt, wenn wir Menschen in seiner Lebensgemeinschaft sind. Bitte, das ist nicht das Erste, das ist niemals das Erste. Das Erste ist, dass wir an ihn glauben. Wenn wir erst noch ferne sind und zu ihm hinkommen, glauben wir an ihn und dann glauben wir in ihm. Und dann darf es dahin kommen, das ist aber ein Wachstumsprozess, das geht nicht schlagartig, zu lernen, zu vertrauen, wie er vertraut hat. Das sind die Dinge, die mir wichtig geworden sind zu Habakuk 2, 1 bis 4. Werfen wir noch einen Blick jetzt auf Kapitel 3. Auch da interessiert uns vor allen Dingen der Anfang. Im zweiten Kapitel folgt dann noch ein fünffaches Wehe über diese ausländische Macht. Und Kapitel 2, 20, Jahwe ist in seinem heiligen Palast stille vor ihm aller Welt. Und dann also Kapitel 3, ich lese die ersten drei Verse. Gebet des Propheten Habakuk zum Saitenspiel. Jahwe, ich habe deine Botschaft vernommen, ich fürchte mich. Jahwe, belebe dein Werk inmitten der Jahre, tue dich kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und dann beginnt eine Theophanie-Schilderung, Gotteserscheinung, Theophanie. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berge Paran. Das ist wahrscheinlich der Höhenzug zwischen Sinai und Seir, der sich längs des elanitischen Meerbusens bis Eilat hinzieht. Es bedeckt den Himmel seine Hoheit und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Das Gericht über Juda und Babel weitet sich zum Weltgericht in den folgenden Versen. Aber erstmal der Anfang von Habakuk 3. Der Anfang von Habakuk 3. Ich fürchte mich. Jahwe, ich hörte deine Kunde, ich fürchte mich. Jahwe, gib Leben deinem Werk, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Jahwe, ich hörte deine Kunde, ich fürchte mich. Ja, steht nicht so vieles in der Bibel, wo man sagen könnte, Herr, ich fürchte mich. Das sind aber doch schreckliche Dinge. Die apokalyptischen Gerichte, Offenbarung 6 bis 19, ein Schrecken jagt den anderen, schreckliche Dinge, ökologische und andere Katastrophen, die sich anzubahnen scheinen. Herr, ich fürchte mich. Ich bin gerade dabei, bei meiner Bibellese zu Hause den Propheten Jesaja zu lesen, einmal aufmerksam Vers für Vers, und ich musste denken, wir verdrängen vieles. Wir picken die Rosinen heraus, die schönen messianischen Weissagungen, ja, die kennen wir. Aber Jesaja ist voll von Gerichtsankündigungen. Herr, ich fürchte mich vor deiner Botschaft. Ich fürchte mich vor deiner Botschaft. Auch in den Endzeitreden Jesu, Drangsal, Drangsal. Ja, ich fürchte mich. Aber wie schon im ersten Kapitel, das bedeutet bei Habakuk nicht Resignation, sondern im Gegenteil Bitte um Belebung. Belebe dein Werk, gib Leben deinem Werk inmitten der Jahre. Jedes Werk des Herrn kann Belebung brauchen, Belebung von Gott her. Nicht blinder Aktionismus, sondern Belebung, nicht eigene Aktivität. Belebung vom Herrn her, ganz kostbar. Gib Leben deinem Werk inmitten der Jahre. Wer sich gut auskennt im prophetischen Wort, wer etwas gehört hat von letzter Danielscher Jahrwoche nach Daniel 9, die letzten 7 Jahre, zerteilt in 2 Hälften, davon ist dann noch in Offenbarung 11 und 12 und 13 die Rede, 42 Monate, 3,5 Jahre, 1260 Tage, erste oder zweite Hälfte. Da gab es den Bruder Friedrich Malessa, da gab es die prophetischen Wochen mit Karl Merz am Starnberger See. Ich durfte als junger Mann dabei sein und ich erinnere mich, dass der Bruder Malessa eine ganze Stunde hielt über die Mitte der letzten Jahrwoche. Da passiert nämlich viel. Mitte der letzten Jahrwoche, wir dürfen etwa denken an Offenbarung 11 und 12, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Ja, da wird ja ein Kind geboren von dem idealen Israel. Da tritt eine Endzeitkörperschaft ins Blickfeld und der Satan wird dann gestürzt in Offenbarung 12. Belebe dein Werk inmitten der Jahre, mache es kund. Auch diese Weissagung strebt und eilt und keucht dem Ende zu. Gib Leben deinem Werk, lass Geburten geschehen. Und dann kommt noch eine sehr feine Bitte. Wenn wir nun so viel Furchtbares lesen, auch von Gerichtsandrohungen, dann wollen wir doch Folgendes nicht übersehen. Ein alter Bibelausleger war Eduard König. Ich habe ja auch mal ein Buch über die Psalmen herausgeben dürfen und habe verschiedene Übersetzungen, keine eigene, andere, zusammengetragen. Und da habe ich mich auch sehr gerne an Eduard König angeschlossen. Eduard König hat einmal zu Psalm 103 geschrieben: Oft hat Gott in der geschichtlichen Leitung Israels den Straftermin hinausgeschoben, das Strafmaß verkleinert, die Strafart verinnerlicht. Oft hat Gott in der geschichtlichen Leitung Israels den Straftermin hinausgeschoben, das Strafmaß verkleinert, die Strafart verinnerlicht. Es sind nicht alles starre Dogmen, sondern da geht es lebendig zu und Gott hört unsere Gebete. Ja, wie kann man denn nun bitten angesichts der Katastrophen des Endes? Der Zorn, der Tag des Zornes kommt, Offenbarung 6, was soll man denn da beten? Wir können Gerichte nicht wegbeten. Ich liebe dieses Wort sowieso nicht, das manchmal gebraucht wird, wegbeten. Wir haben nichts wegzubeten und wir können nichts wegbeten, als wie wenn man etwas wegfegt aus einer Stube. Das darüber verfügen wir doch überhaupt nicht. Aber wir können bitten, im Zorn gedenke des Erbarmens. Herr, du zürnst und anders geht es nicht. Ohne Gerichte bringt Gott diese Welt nicht zurecht. Es wird und muss Gerichte geben und das merken wir ja schon hier und da und dort. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Du bist doch zutiefst ein Gott der Liebe. Du bist doch zutiefst ein Gott voller Erbarmen. Du leidest mit, wenn deine Geschöpfe leiden. Herr, denk bitte dran. Solch ein Gebet hat Verheißung. Und wir dürfen nie den Fehler machen zu meinen, was manche behaupten, nach dieser Gnadenzeit gibt es keine Gnade mehr. So. Nur heute ist Gnadenzeit. Sicher ist gut und unbedingt nötig, Menschen zu rufen und ihnen den ganzen Ernst der Entscheidung vor Augen zu stellen. Denn wer die Gnade nicht annimmt, obwohl er darum weiß, wer Gott ablehnt, wer das Opfer Jesu ablehnt, der kann schwere Gerichtswege gehen müssen. Aber nach dieser Gnadenzeit keine Gnade mehr. Da braucht man doch nur an den Schluss der Bibel hinzuschauen. In Offenbarung 20, 21, 22, noch im letzten Kapitel der Bibel, ist die Rede von der Heilung der Nationen. Da gibt's auch noch Gnade. Denn Gott ist immer der, der voller Erbarmen ist. Und der Sohn von Karl Barth, der Theologe Markus Barth, hat sich einmal so geäußert: Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. In dem Buch Solidarität mit den Sündern habe ich das vor vielen Jahren einmal gefunden. Und der Jesaja sagt an anderer Stelle im Blick auf die Gerichte Gottes: Nicht unaufhörlich drischt er. Und da werden die Gerichte Gottes in Jesaja 28, Vers 28 verglichen mit einem Dreschwagen. Heute hat man ja Mähdrescher, aber als ich Junge war, da wurde ja bei meinem Onkel im Rheinland noch erstmal die Ernte in die Scheune gefahren und im Winter hat man dann gedroschen. Und ich weiß noch genau, was am meisten Staub machte, war die Gerste. Weizen machte weniger Staub, aber nach der Gerste sofort bitte schön waschen. Da wurde man ja ganz voller Staub. Dreschen. Nicht unaufhörlich drischt er, ein Bild für Gerichte Gottes. Nicht zwecklos haut er einfach drauf, sondern wie der Landmann beim Pflügen, das tut ja auch weh, bildlich gesprochen, der Ackerfurche, oder beim Dreschen, das sind ja auch harte gerichtsmäßige Prozesse. Das ist doch nicht sinnlos, sondern um einen Ertrag hervorzubringen. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Ja, so dürfen wir beten, auch im Blick auf die Gerichte, die kommen werden und kommen müssen. Dann zum Schluss haben wir in Habakuk also eine Theophanie in großartiger Sprache, die Erscheinung Gottes, die Erscheinung des Herrn. Da heißt es also, den Vers 3 habe ich schon gelesen: Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berge Paran. Es bedeckt den Himmel seine Hoheit und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Sein Glanz gleicht dem des Lichtes, die Strahlen zu seiner Seite macht er zur Hülle seiner Macht. Vor ihm geht die Pest einher und Fieberglut folgt ihm auf dem Fuß. Er tritt auf und macht die Erde erbeben. Er schaut hin und bringt die Völker in Zittern und es bersten die ewigen Berge und es neigen sich die uralten Hügel. Bedrückt von Unheil sah ich die Zelte Kuschans, es zittern die Zeltteppiche des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Jahwe, gegen die Ströme oder dein Grimm gegen das Meer, dass du darüber hinfährst mit deinen Rossen, deinen siegreichen Wagen? Du entblößest deinen Bogen, gesättigt mit Geschossen, hast du deinen Köcher zu Strömen, spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. 3,11 Ihren Aufgang vergisst die Sonne, der Mond bleibt in seiner Wohnung beim Licht deiner hin und her fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Im Grimm schreitest du über die Erde hin, im Zorn zermalmst du Völker. Du ziehst aus zum Heile deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten, deines Messias. Du zerschmetterst das Haupt vom Hause des Gesetzlosen, entblößend den Grund bis zum Halse. Also da gibt es ein Haus des Gesetzlosen und da gibt es ein Haupt darüber, das ist der Satan, der zuletzt natürlich zu Schanden gemacht wird, aber sein Gesalbter. Und in einer Handschrift fand ich sogar die Mehrzahlform, deiner Gesalbten zur Rettung deiner Messiasse, deiner Gesalbten, zogest du aus zum Heil. Du hast ihn mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt, seine Anführer sind davongerannt, uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du reitest über das Meer mit deinen Rossen, es wallen viele Wasser auf. Ja, bei so einer Botschaft, da kann es einem gehen wie dem Habakuk, der 3, Vers 16 sagt, ich höre es und es zittert mein Inneres, bei dem Getöse klirren meine Zähne, Angst dringt in meine Gebeine, mein Fleisch zittert da, wo ich bin, ich harre auf den Tag der Not, der über das Volk kommt, das uns bedrängt. Trotzdem darf er schließen in Vers 18, wie wir schon gehört haben, er, der sich in jeder Lage, in steigendem Maße anklammert, dieser Habakuk, ich klammere mich an. Er klammert sich immer an diesen Jahwe an und deshalb verliert er das Vertrauen nie. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht jede Weissagung erfüllt sich sofort. Es gilt zu harren auf das Kommende, ja zutiefst auf den Kommenden. Und angesichts aller furchtbaren Gerichte dürfen wir beten, im Zorn gedenke des Erbarmens. Und wer diese Haltung innerlich hat, aus Glauben lebend, das Vertrauen nicht wegwerfend, Herr, am Ende siegt ja doch deine Rettung, am Ende siegt ja doch dein Heil, dafür birgt dein innerstes Wesen. Der kann dann auch sagen, aber ich frohlocke in Jahwe, ich juble über den Gott meines Heils. Jahwe, der Herr ist meine Stärke, er hat meine Füße denen der Hindinnen gleich gemacht und mich auf Höhen treten lassen, oder den Hirschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Und das, wie gesagt, wünsche ich uns auch, dass wir aus jedem Jammertal doch immer wieder herauskommen dürfen. Auf Höhen lässt er mich einherschreiten. Er will uns einen weiten Blick schenken, sicher auch in diesen Tagen. Und in diesem weiten Blick dürfen wir a. von uns selber loskommen und b. uns freuen über das Große, das Gott vorhat in Gegenwart und Zukunft, auch bei dir und mir. Amen. Wir beten. Ja, Vater, da steht viel Ernstes, auch Schreckliches, auch Furchterregendes in deinem Wort. Wir wollen es nicht verdrängen, wir wollen nicht darüber hinwegsehen. Das hast du auch niederschreiben lassen. Gerichte kommen, Züchtigungen kommen. Viel Not ist auch manchmal in unserem Leben. Aber du bist da. Lass uns Menschen sein, die das Vertrauen nicht wegwerfen. Lehre uns neu aus Glauben leben und im Glauben ausharren, wenn das, was du verheißen, nicht sofort kommst. Wir machen die Termine nicht, du machst sie, o Gott. Und in den Gerichten dürfen wir dennoch an dein Erbarmen glauben. Ja, Herr, im Zorn gedenke des Erbarmens, denn das ist zutiefst dein Wesen, deine Liebe. Und so lass uns froh werden, indem wir auf deinen Höhen einherschreiten und deine Pläne und deine Ziele und dein Wesen immer besser erkennen. Amen.